Diese Predigt trägt den Titel »So stärke deine Brüder«. Man darf annehmen, dass uns allen das Wort des Herrn bekannt ist, das diesem Predigttitel zugrunde liegt. Das findet sich im Lukasevangelium im 22. Kapitel. Es sprach aber der Herr: »Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder.« So Gott will, werden wir uns demnächst eingehender befassen mit den Folgen dieses Wortes Jesu an Petrus. Für heute soll uns eine Betrachtung der letzten vier Worte hier genügen, die da heißen: »So stärke deine Brüder.« Manchmal erklingt bei einem anberaumten, ernsten Gespräch oder einer verdienten Strafpredigt einleitend das Wort »aus gegebenem Anlass«. Und man duckt sich automatisch und fragt sich: Was kommt denn jetzt? Dagegen ist unser Text ein dauerhaft guter Anlass, aus dem Mund des Herrn die Brüder zu stärken. Das ist immer aktuell. Der zentrale Punkt dabei ist: Wer sagt das? Es ist der Herr selber und man kann definitiv von seinem Befehl sprechen, von einem Dauerauftrag. Freilich könnte sich jemand ein- und ausreden: Das Wort ist doch nur an Petrus ergangen. Und doch kommen wir alle ja nicht umhin, entsprechend umzugehen miteinander vor dem Angesicht Gottes, wobei der ganz genau hinsieht, in welcher Weise wir das tun. Gerichtet werden wir ja alle nach unseren Werken, wobei es ein besonders hohes Gewicht hat, was wir wie an Brüdern tun. Und dieses Gericht findet nicht nur zukünftig statt vor dem Richterstuhl Christi. Schon hier auf Erden läuft ein wirksamer Prozess unter uns allen, der jeden gemäß seinem Verhalten zu den Brüdern permanent verändert. So oder so. Und nicht umsonst werden uns Gläubigen viele Worte Jesu zu dieser ernsten Sache schon früh im Glaubensleben deutlich nahegebracht. Und eines davon sei hier zitiert, es steht in jedem der synoptischen Evangelien: Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein, hier steht im Grundtext Eselsmühlstein, an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Deshalb ist nicht nur besondere brüderliche Aufmerksamkeit geboten im Umgang miteinander, sondern es erfordert alle uns von Gott dargereichte Hilfe dazu. Es geht um das höchste, allem anderen übergeordnete Ziel, das Gott mit uns im Auge hat: ein Meister und viele Brüder. Wer davon ablenkt, soll heißen, von ihm ablenkt, wodurch und wie auch immer, zieht sich automatisch das Gericht zu. Wir haben hier wohl einen der ärgsten Missstände der Christenheit vor uns, seit es die Gemeinde gibt. Und der Wurm, der sitzt mitten in ihrem Inneren. Denken wir auch an die Sendschreiben an die Gemeinden in Jesu Offenbarung. Wie viel wurde entgegen seinen Anweisungen diesbezüglich schon verbrochen an den Brüdern, so als hieße es: Verführe deine Brüder oder schwäche deine Brüder und nicht so stärke deine Brüder. Hilfreich ist beim Betrachten eines Wortes wie diesem, sich ab und zu das mögliche Gegenteil vor Augen zu führen, im persönlichen Spiegel des Wortes, wobei sich hier mehrere Varianten anbieten, als Gegenteil zu die Brüder stärken. So wie es ja nur eine Bibel Gottes gibt, der Gegner aber jede Menge alternativer Literatur auf den Markt wirft, wie es auch nur ein Evangelium vom Sohn Gottes gibt und, wir erfahren, nur einen Leib und einen Geist, wie wir auch berufen sind zu einer Hoffnung unserer Berufung. Es gibt für Gott nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, einen Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in allen Gläubigen. Jetzt ruft euch demgegenüber die vielen Denominationen und ihre Lehren ins Gedächtnis. Wir werden später noch zum hohepriesterlichen Gebet Jesu in Johannes 17 vorstoßen, wo Jesus zum Vater spricht, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Beinahe müsste man fragen, ist dieses Gebet Jesu nicht erhört worden? Nachdem er aber sagt, der Vater hört mich alle Zeit, kann das nicht sein. Und damit steht sie wieder im Raum, die diabolische Frage, sollte Gott gesagt haben? Alles, was jetzt zitiert und aufgezählt wurde, ist ins schiere Gegenteil verdreht worden. Es existieren mehrere alternative Bibeln, gegenderte Ausgaben, reduzierte Ausgaben, bebilderte Ausgaben. Es gibt mehrere Auffassungen vom Evangelium. Und wo ist der eine Leib Christi auf Erden bei über 60.000 Denominationen? Statt dem einen Geist Christi haben viele Geister und Geistesströmungen die Christenheit unterwandert. Es gibt mehrere Ansichten über die Taufe, nicht nur über die Wassertaufe. Es gibt viele Herren statt dem einen, die herrschen in der Christenheit über die Brüder, heimliche und unheimliche, despotische Egos, hohe Würdenträger. Und die eine Hoffnung unserer Berufung, was ist mit der? Was ist dir gesagt worden von ihr? Wenn wir das jetzt so betrachtet haben, schleicht sich ein ganz unsicheres Bild ins Herz, nicht wahr? Aber wer arbeitet noch im Weinberg Gottes daran, das auf den einen Grund zu reduzieren, der so klar und offensichtlich von Gott gelegt worden ist? Wie viele Christen kennen wir, die in der vorhin aus dem Epheserbrief zitierten Norm Gottes wandeln? Wie viele Christen, wie viele Brüder wollen diese Norm überhaupt noch? Genügt nicht den meisten heute der Lobpreis? Statt der Fülle und Einheit in Christus, dem alleinigen Herrn und dem einen Geist, die eine Hoffnung der Berufung in ihm, die geistliche Einheit in Christus, um die er selber den Vater gebeten hat? Ja, man redet sich selbst eine Art Einheit herbei, vielerorts und global, als Ersatz des wahren, gottgewirkten Baues, der sich festhält an dem einen Haupt, Christus, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Und nur auf diese Weise werden Brüder im Herrn gestärkt, nicht vom Menschen. Nahezu alles wurde schon ersetzt, was Gott in seinem Evangelium vorstellt. Ersetzt durch Menschliches auf der Basis des Diabolischen. Und das ist das Anti, das Ersatz Christentum. Damit erhebt sich die Frage, heute mehr denn je, wodurch von unten her auf jegliche Weise Sündenerkenntnis verhindert wird und kaum jemand sich noch verloren und verdammt vorkommt wegen seiner Sündhaftigkeit, denn die ist samt der Gottesfurcht praktisch verschwunden. Ja, es erhebt sich die Frage, wozu noch evangelisieren? Wozu? Zu was oder wem soll ein Mensch gewonnen werden? Zum Lobpreis, wo der Mensch sich in Stimmung singt und bringt zu einem Evangelium, das keines ist, zu einem Glauben, der vom Sinn des Wortes her schon leer ist, zu einem der vielen Vereine, die nicht dem Wort Gottes Christusgemäß entsprechen und nicht zu dem Haupt, das Gott über den Leib des neuen Menschen gesetzt hat und stattdessen zu einem anderen Jesus, den nicht der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat? Und dass in diesen Tagen, die den Zeiten Noahs und Sodoms nicht nur ähnlich sind, sondern mit ihren vielen Auswüchsen längst darüber hinausgehen? Wo also stehen wir? Wo stehen wir heilsgeschichtlich? Und wo stehst du persönlich? Aber was mag das bedeuten für uns, wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder? Der Apostel Petrus musste diesbezüglich eine tiefgreifende Schulung über sich ergehen lassen und jedem, der hier in der Praxis angesprochen ist, und das sind wir alle, bleibt diesbezüglich eine lebenslange Erziehung nicht erspart, solange wir auf der Erde sind. Denn unsere Brüder, von denen die Rede ist, sind vor allem Jesu Brüder. Und der Umgang mit ihnen, das Stärken derer, die Christus erlöst und gereinigt hat, ist keine Sache humansozialer Überlegung oder christlich-psychologischer Vorgehensweise. Es sind die leibeigenen Sklaven Jesu Christi, um die es geht, die früher einem anderen zwangsweise dienstbar waren, so wie wir alle. Es sind die in Christus geliebten und in ihm gerecht gemachten Berufenen Gottes, die er mit seinem teuren Blut erkauft hat. Sie sind diejenigen, die Gott gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, die er in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit sie heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Es sind jene Herausgeretteten aus diesem bösen Weltlauf, die er errettet hat aus der Herrschaft der Finsternis, die der Vater vorherbestimmt hat zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er sie begnadigt hat in dem Geliebten. In Christus haben diese Brüder die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Er ist für sie gestorben und hat sie mit auferweckt, und sie sind jetzt schon mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, in das Reich des Sohnes der Liebe Gottes. Wir sehen also deutlich, auf welchem Terrain wir uns befinden, wenn wir uns hier jetzt auszugsweise die Beschreibung derer vor Augen gestellt haben, die es zu stärken gilt, wie Paulus und Barnabas es taten, die die Seelen der Jünger stärkten und sie ermahnt haben, unbeirrt im Glauben zu bleiben, und ihnen dabei aber nicht verschwiegen, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Denn uns allen wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Denn alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden, ja müssen, Verfolgung erleiden. Es gäbe noch viel Wunderbares zu beschreiben von dem, was Christus an den Seinen als Vorleistung erbracht hat, an Segen, den wir oft nicht offensichtlich bemerken an den Brüdern, der aber völlig real vor Gott vorhanden ist, zumal sein Wort hier überall von vollendeten Tatsachen spricht. Und es geht ja nicht darum, was wir an den Brüdern sehen, sondern was Christus an ihnen tut, getan hat und tun wird, denn die Schrift kann ja nicht gebrochen werden. Jedenfalls befinden wir uns den Brüdern gegenüber in einer Situation, in der wir uns vor Gott in der rechten Weise zu verhalten haben. Eine Bemerkung zu den Schwestern, falls es einer externen Zuhörerin noch nie erläutert wurde: Die Lehrbriefe im Neuen Testament sprechen nur die Brüder an. Ein guter Grund dafür ist, dass wir alle, die wir in Christus sind, Söhne Gottes geheißen werden und in der ewigen Zukunft nicht vom Geschlecht her unterschieden werden beim Herrn. Irdisch gibt es sehr wohl verschiedene Aufgaben, und was dann tatsächlich beim Herrn sein wird, werden wir sehen, sicher aber nicht geschlechtliche Unterschiede. Und gestärkt zu werden in gerechter Weise haben alle Jünger nötig, welchen heutigen Geschlechts derzeit auch immer. Wehe aber dem, der angefangen hat, hier seine Mitknechte zu schlagen. Wehe dem, der die von Gott in Christus geliebten und gerechtfertigten Brüder missachtet und nicht recht an ihnen handelt und sie von oben herab gesetzmäßig abfertigt, besonders jene, deren Lebensweg wir ja nicht kennen, und auch nicht verstehen. Die Lebensführung, die Gott ihnen widerfahren hat lassen, so dass sie jetzt sind, was und wo sie sind, wie wir alle mit einem unflätigen, beschmutzten Kleid vor der Stiftshütte angelangt und in Christus Einlass begehrend, beziehungsweise schon Einlass gefunden haben und bereits eingetreten sind durch die enge Pforte in ihrem niedrigen Ansehen. Sowohl die Stiftshütte mit all ihren Facetten ist ein Bild auf Christus, als auch die enge Pforte. Jakobus warnt uns vor jeglichem Ansehen der Person in der Gemeinschaft, wenn er schreibt, wenn ihr euch nach dem umsehen würdet, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hierher auf diesen guten Platz, zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Ja, ein prächtiges Kleid, gemeint ist damit auch ein prächtiges hohes Ansehen nach menschlich-moralischen Vorstellungen in der Gemeinde. Gott aber sieht das Herz von uns Menschen an und wir werden noch sehen, wer von den menschlich hoch angesehenen vor Gott gut dastehen wird. Matthäus war es gegeben, Jesu Worte über den Schalksknecht für uns zu erhalten und über den, der über seine Mitknechte herrscht und sie schlägt, vielleicht auch nur verbal, aber es sind die Brüder Christi, die wir stärken sollen, und sie sind nicht unsere Untergebenen. Es steht in Matthäus 18, als aber seine Mitknechte sahen, was da geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Und in Kapitel 24 schreibt er, wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Was hier gesagt wird, womit Jesus die Betroffenen anspricht und meint, werden die wenigsten von ihnen auf sich beziehen können in ihrem Unverstand. Denn das ist ja schon ein Teil des Gerichtsvollzugs, der mitten durch die Reihen der Gemeinde geht. Es sei denn, der herrschsüchtige Mensch, ob Mann, ob Frau, ob Ältester oder nicht, wird von Gott selbst ins Elend geführt und bleibt so lange darin gefangen gehalten, bis Gott auch ihm nach einem so gesehen menschlich verpfuschten Glaubensleben als ganz klein gemachten neu seine Gnade und Vergebung erweisen kann, so wie David. Wer den Psalm 107 aus seiner eigenen Erfahrung mit Gottes Lebensführung zu lieben gelernt hat, der tut das ja nicht ohne Grund. Seine Vergangenheit und Lebensgeschichte bringt ihn so weit. Eine sündige Vergangenheit sowie genug Sünde in der Gegenwart haben wir ja alle. Verständnis, Barmherzigkeit und wahre Stärkung für die Brüder, namentlich für die Bußfertigen, denn um die geht es, haben aber trotzdem nur wenige, eher nur jene, die selber bis auf den Grund zerstört sind, in deren Leben Gott tief hat graben lassen. Um hier konkret zu werden, es wird immer wieder zum Beispiel versucht, Menschen, Brüder in der Gemeinde zu beherrschen und sie zur Besserung, zum Gutsein aufzurufen, also zum Tun anzuleiten. Sie aber nicht hinzuweisen auf das, was Christus getan hat und tut, der sie gereinigt hat und weiter reinigen will. So entsteht aber nur eine moralische Bindung an die Gemeinde und deren Leitung und nicht an Christus. Und so kann von einem Stärken der Brüder keine Rede sein, sondern das bedeutet Verführen und Schädigen. Allein der Hinweis auf Jesu Werk an den Brüdern gehört zum Stärken derselben. Alles, was Christus ist und tut und getan hat und tun wird, das stärkt die Brüder. Nichts sonst. Wo Christus nicht die Mitte ist, wo nicht in ihm allein das Heil verkündigt wird, da geschieht Schreckliches in der Gemeinschaft, der Abfall. Im zweiten Petrusbrief steht im Kapitel 2, dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obwohl sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind, denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Jeder hier Blindgebliebene wird andere ja schlussendlich doch nur in die Grube bringen. Das Gebiet, das wir hier betreten haben, ist so groß wie die weltweite Gemeinde derer, die sich Christen nennen, und es ist so alt wie die Geschichte Gottes mit den Menschen. Es lohnt sich nicht, und ich bin auch nicht berechtigt und gewillt, hier Beispiele aufzuzählen, wie manchen geringen Brüdern Jesu mitgespielt wird von ihren unbarmherzigen Mitgenossen. Aber sofern diese Geringen umkehrwillig sind, schadet ihnen das böse Tun jener ja nicht. Im Gegenteil, es hält sie in dem von Jesus bevorzugten untersten Stand, während ihre hohen brüderlichen Gegner ihren Lohn längst dahin haben. Aber was ist das für eine schreckliche Sache, wenn ein Glied am Leib Christi, das in Sünde gefallen ist, nun aber bußfertig Jesus im Gehorsam nachfolgt, worüber die Engel im Himmel sich freuen, wenn so jemand nun erst recht auf Erden drangsaliert wird von seinen Brüdern? Wie oft werden biblische Argumente der gebotenen Barmherzigkeit vorgezogen von selbsternannten Meistern der Schrift? Wie oft wird außer Acht gelassen, dass nur einer unser Meister ist, wir aber alle Brüder, mit allen Konsequenzen? Wie oft wird bei einem sündigen Menschen, der nun zum Glauben gekommen ist, oder einem Gläubigen, der bußfertig umgekehrt ist, nachdem er in Sünde gefallen war, oder sogar einem, der mit Gott wandelt, aber nicht in jedem Punkt der lokalen Gemeindeetikette entspricht, wie oft wird die Unkenntnis seiner Lebensführung von Gott her zur Ursache, in böse Mist zu verstehen und abzukanzeln? Allein der Meister weiß doch über unser Innerstes Bescheid. Über unsere Kindheit und unsere Jugend und unsere Sünden, über unser Familienleben und all die anderen Komponenten aus unserer Erziehung, aus unserem Umfeld, die in Summe wesentlich dazu beigetragen haben müssen, dass der Vater uns zu Jesus gezogen hat. Was will ich da als Bruder über einen anderen urteilen, wenn der doch bußfertig ist? Wir alle hier im Raum sind ja nicht der Meinung, dass es genügt, die Hand zu heben in einer Evangelisation, um gerettet zu sein. Aber ich bin der Meinung, wenn der Mensch von Gott gerettet wurde durch Christus und in Christus, dann soll er zwar nicht zurückblicken, weil er doch die Hand an den Pflug gelegt hat, aber sein Weg zu Jesus, seine Sündenerkenntnis und seine von Gott gewirkte Umkehr, er hat mit mehr zu tun und hat tiefere Hintergründe, als irgendein anderer Bruder erkennen und werten kann, und sei er seit Jahrzehnten Gemeindeleiter. Man hört es leider selten, das Psalmwort, aber es ist ein wunderbares Wort aus Gottes Mund. Es steht im Psalm 16, Vers 3, die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Und das hat mit all dem zu tun, was Gott geplant und gemacht und zugelassen hat im Leben eines nun für ihn abgesonderten Menschen. Von außen kann das keiner erkennen und beurteilen, auch nicht der Ehepartner, denn der Mensch, der ist ein Lügner, wie Gott ja sagt, alle Menschen sind Lügner. Und so kommt das Tiefste, das Innerste überhaupt nicht zum Vorschein vor den Mitmenschen, weder bei der Bekehrung noch im weiteren Zusammenleben. Wir wissen absolut nicht, wovon genau Gott unseren Nächsten, den Bruder, errettet hat, was immer der auch erzählt. Wir sehen vielleicht als Ehepartner manche Auswirkung, nicht aber die Hintergründe und die tiefsten Beweggründe, die der Bruder selber gar nicht steuern kann. Eine Sache bewegt mich diesbezüglich immer wieder, die steht auch dreimal in den Evangelien. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Warum? Weshalb? So ad hoc? Matthäus, Levi, Sohn des Alpheus. Nur so viel. Eigentlich so wenig wird uns mitgeteilt. Und wir könnten uns selber Gedanken machen, und manche tun es auch, warum Levi sofort aufstand und Jesus nachfolgte und alles verließ. Aber es muss einen Grund gehabt haben. Das sieht man ja an der Auswirkung. Eine Frage: War deine Bekehrung auch so ruckzuck? Oder hast du monatelang, jahrelang gezogen werden müssen und dich immer wieder Gottes ziehen zu seinem geliebten Sohn entwunden, was deine Sünde nur noch weiter und weiter vermehrt hat? Eines sehen wir aber: Matthäus steht sofort auf und verlässt alles. Wir müssen uns hier heute nicht über das damalige Zöllnertum unterhalten. Nur eines: auch die heutigen bekehrten Zöllner und Huren, und was das jetzt adäquat bedeuten mag, werden eher ins Himmelreich kommen als die Selbstgerechten, die sich über andere erheben. Alle, die sich geistlich selber für gesund halten, werden immer den Arzt verschmähen. Und solche sitzen seit jeher mitten in den Gemeinden und sind die angesehenen Leute. Levi aber muss wohl von etwas Erdrückendem, das sein Leben lebensunwert gemacht hat, geplagt gewesen sein. Entgegen heutigen Gepflogenheiten muss es sich dabei um Sünde gehandelt haben und ums Verlorensein. Er war jedenfalls reif wie eine pflückbare Frucht zur Erntezeit, als Jesus ihn angesprochen hat. Ich bin ja auch ein Kind meiner Zeit, war ein Kind meines alten Vaters des Teufels. Auch mir kommen Gedanken an Probleme hoch aus Jugend und Kindheit, Lieder und Schlager und deren Texte. Und manchmal wehre ich mich stundenlang gegen einen stupiden Satz aus einem vor 50 Jahren gehörten Schlagertext, ein Zitat, einen Reim oder sonst was. Und dasselbe in der Bilderkammer meines Herzens. Da werden manchmal verhängte Idole der Jugendzeit aufgedeckt. Ja, ich wehre mich dagegen, aber oft ist es lästig und langwierig. Und dasselbe gilt, wenn die Erinnerung an ein früheres Hobby hochsteigt. Ach, nur weg damit! Aber der Widersacher schläft ja nicht, und mein fleischlicher Sinn begrüßt und fürchtet gleichzeitig all das, was da hochkommt, und ich bleibe gedanklich hängen darin. Ne, versteht, das sind Dinge, Denk- und Mahnmale von meinem Lebenslauf ohne Christus, Stätten, die ich heute lieber nie kennengelernt hätte, Lieder, die ich nicht hätte hören sollen, Dinge, Pläne, die ich nicht hätte planen und durchführen sollen. Aber ich habe sie getan, ich habe sie gesehen, ich habe sie gehört und gesungen. Und das macht mich selber ein Stück weit aus, ein großes Stück. Das ist mein Zollhäuschen, Dasein, und da bin ich sehr froh, in Christus entkommen zu sein. Aber manchmal ist es der Widersacher, ist es mein Fleisch, ich weiß es nicht immer. Manchmal werde ich an solche Dinge erinnert, mir wird etwas davon serviert im Herzen. So weit, so schlecht. Aber wer von euch weiß, was das ist in mir? Niemand. Und ich weiß es auch nicht von euch. Und doch habt ihr ein gewisses Bild von mir und ich habe eines von euch. Und dieses Bild ist mit Sicherheit falsch. Es steht im 1. Korintherbrief im Kapitel 2, denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen in ihm ist? Wir verstehen, und doch gehen wir her und beurteilen wir einen anderen, dessen innere Probleme wir gar nicht kennen. Die kennt er ja oft selber nicht, vor allem nicht jene, die in der Tiefe schlummern. Ist uns nicht klar, dass auch für uns als Christ alles, was wir nicht aus der Abhängigkeit von Christus tun und getan haben, essen, trinken, singen, beten, Autofahren, planen, Hobby, Urlaub, dass das alles Zielverfehlung ist, Sünde? Fragen wir denn da überall zuerst beim Herrn nach? In Johannes 16,8 sagt er, und wenn jener kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Ist uns bewusst, was das bedeutet? Ist uns jetzt bewusst, wie wir die Brüder stärken sollen? Wir Sünder, wir, die wir mannigfaltig, unabhängig von Christus dahinsündigen und dabei die Brüder beurteilen, von unserer Warte aus? Gehen wir also jetzt besser von der Lauterkeit Christi im Umgang mit einem beliebigen Bruder aus? Das heißt, dass Christus ihn zurechtgebracht hat und was noch fehlt, zurechtbringen will und wird. Aber leider haben auch solche Brüder nicht selten anderes im Sinn mit ihrem Mitbruder. Ich habe nichts gegen Gemeindezucht, wo sie angebracht ist, aber wo sie nicht angebracht ist, weil Barmherzigkeit gegenüber Bußfertigen und erst recht gegenüber jenen, die überhaupt nicht gegen Christi Gebote verstoßen haben, sondern gegen Gemeinderegeln oder falsche Auslegungen, wo also strikt die Barmherzigkeit vorherrschen soll, weil es um mehr geht als um Gerechtigkeit, wie wir neulich gehört haben, dass nämlich Gott selber so vorgeht. Da richtet der Mensch am Bruder großen Schaden an. Wiewohl, wie gesagt, dem Kleinen, dem Demütigen, dem Bußfertigen, der an Jesus hängt, im Grunde gar nichts schaden kann, mag man ihm schaden wollen, wie man will. Nehmen wir hier Petrus hinzu als Beispiel. Wer von uns kann sagen, warum der galiläische Fischer Petrus zu Johannes dem Täufer an den Jordan hinabging, die vielen Kilometer? Ihr werdet bei euch selbst jetzt biblisch korrekt antworten, zur Taufe der Buße? Gut, zur Buße, zur Umkehr, zur Metanoia. Aber wovon? Was hat Petrus von Galiläa so weit in den Süden getrieben, zur Buße? Was war es? Und wie wäre es, wenn wir sozusagen live dem ehemals besessenen Gerasener begegnet wären und hätten ein Glaubensgespräch mit ihm geführt, hätten seine Ansicht erfragt, warum es ihm, gerade ihm, Jesus nicht zugelassen hat, bei ihm zu bleiben? Hat das etwas zu tun mit dem Wort Jesu an Nikodemus, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht? So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ich meine, ja, wir können die Brüder nicht analysieren, nicht diagnostizieren. Wir haben ihnen nur in Christus in jeder Hinsicht stärkend zu begegnen. Und zwar auf Christus hin. Etwas anderes verlangte Jesus von Petrus nicht. Gott weiß ja, dass wir uns selber nicht helfen können mit unserem vollen Rucksack an Kindheits-, Jugend- und sonstigen Erinnerungen und Belastungen und auch unseren mancherlei als schön und angenehm empfundenen Momenten, wobei wir selber meist nicht sagen können, was von all dem wirklich wertvoll war und was nicht. Es kann sein, dass du in eine schwere Sünde verwickelt warst, von der Jesus dich freigemacht hat, und nun wirst du von ihm mit einem Menschen zusammengebracht, der in eine ähnliche Sünde verstrickt ist, der aber bereits an Jesus hängt, aber hilflos, wie es scheint. Du wirst ihm nicht helfen können, aber du weißt den Weg und kennst die Hilfe in Christus. Das steht in Johannes 20, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gleich wie? So sendet er uns? Wie? Wir begegnen Sündern, die das Heil in Christus brauchen, Sündern außerhalb und innerhalb der Gemeinde. Und da spielt unsere gesamte Lebensführung eine Rolle, wo wir durchgeführt wurden. Auch unsere Verfehlungen, unsere von Christus wohl am Kreuz bereinigte, aber doch wahrhaft existente Lebens- und Sündergeschichte, die uns jetzt einen anderen Sünder verstehen und bei der Hand nehmen lassen kann, um ihn zu Jesus zu führen. Nirgends sonst hin. Auch nicht in unsere gute Gemeinschaft. Nein, zu Jesus. Sonst ist ihm nicht geholfen. Die Brüder, die wir stärken sollen, zu denen sind wir in gleicher Weise gesandt. Zu Jesus müssen, können wir sie führen. Alles andere würde sie nicht stärken, sondern schwächen. Und unser eigener Haufe würde so zu einer geistlichen Abtreibungsklinik werden. Zu Jesus. Alles Weitere bestimmt der Herr für ihn, nicht wir. Es ist natürlich absolut nicht gut, durch viele Sünden gegangen zu sein. Es ist auch nicht gut, durch viele Gemeinschaften hindurch gereicht worden zu sein. Und doch war auch das so oder anders Gottes Weg, vielleicht mit dir bis hierher. So stärke deine Brüder. Nicht aber mit deiner Erfahrung und mit deinen Lösungsansätzen, nicht mit privaten Ratschlag. Nur mit dem, was Gott dich gelehrt hat, anlässlich deines Sünderelends. Das, was wir alle lernen sollen, hin zum Herrn Jesus. Und du weißt wohl, in welcher Sache du, auch als Christ noch tausende Male gefallen bist, in der Tat und in Gedanken, bis du endlich, bis aufs Blut inne geworden bist, nur der Herr, nur Gott hat Auswege aus dem Tod, aus meinem Tod. Die Sache ist zu wichtig, als dass ich als Mitbruder hier unbarmherzig und voreilig urteilen und eingreifen dürfte. Einer ist der Richter, einer ist der Meister, wir sind alle Brüder. Wir können es dem Zöllner Matthäus, vulgo Levi, das heißt der Anhängliche, doch gut nachfühlen. Besser gesagt, wir wissen zwar nichts Konkretes von ihm, haben aber selber ein Stück weit lernen müssen, mit solch einem Menschen wie ihm umzugehen und uns hoch zu erfreuen an seinem raschen Aufstehen und an seiner Nachfolge Christi. Und das ist besser und wichtiger als alles Forschen und Kritisieren an Brüdern. Beten wir zum Herrn für sie. Dann wird unsere Einstellung ihnen gegenüber zurechtgerückt werden von Gott. Auch für die ganz Schwierigen, wie unser einen. Vergessen wir nicht, dass jetzt ein permanentes Gerichtsprogramm Gottes läuft an uns. Vor allem eines, und das sei uns allen ins Stammbuch geschrieben, Jesu Liebe weiß sich immer dort angezogen, wo Elend vorhanden ist. Deshalb war und ist unser eigenes Elend genauso wie das Elend anderer ein Magnet für Jesu Eingreifen. Friedrich von Bodelschwing hat einmal seine Epileptiker in Bethel gefragt, wenn einer von euch auf dem Boden liegt, gebt ihr ihm dann noch einen Tritt? Nein, haben sie gerufen, wir helfen ihm auf. Und man muss kein Epileptiker sein, um das zu verstehen, nicht wahr? Wenn mein Bruder gefallen ist und gerne bußfertig wieder zurechtkommen möchte, dann nehme ich ihn doch bei der Hand und sehe zu, dass er zu seinem Heiland gewiesen wird und mit ihm vorwärts marschiert auf die Hoffnung seiner Berufung zu, die eine Hoffnung, die mit Sicherheit nicht zu schanden wird. Und es ist nicht nötig, in den Wunden anderer zu bohren, die sie auch ohne uns schmerzen. Erinnern wir uns an den treuen Knecht, zu dem der Herr sagte, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Wie aber sollte einer eingehen können zur Freude seines Herrn und wie sollte er einen über vieles setzen, der nicht recht vor Gott und unserem Meister umgehen kann mit seinen Brüdern im Sinne Jesu, der doch unsertwegen der Allerverachtetste geworden ist? Es steht in Hebräer 9, 27, so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Und schau, vielleicht schon in 5 Minuten verlässt deine ungeschützte Seele deinen Körper und du kannst nicht dagegen anrudern, dich nicht wehren mit Händen oder Füßen auch nicht sonst irgendwie etwas verhindern oder mitbestimmen dabei, du wirst abgeholt werden, du wirst mitgenommen, und was wird es sein, das du dir bereitet hast? Ich fürchte, es werden sich viele diesbezüglich täuschen, denn eines von Jesu leichten Geboten lautet: Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ich bin überzeugt, es gibt keinen faulen Christen. Und dieser Meinung kann ich mich nur anschließen, gerade im Hinblick auf den heutigen Text, was den Dienst der Stärkung an den Brüdern betrifft. Denn wo keine rechte Herzensgemeinschaft ist, das ist auch der Leib Christi nicht. Dazu steht in Hebräer 12,12: Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wenn wir uns jetzt abschließend noch auszugsweise das hohepriesterliche Gebet Jesu anhören, dann muss uns der Vergleich mit dem, was wir ringsum sehen, erschrecken. Und wir könnten fragen: Wäre es denn möglich, dass der Sohn Gottes nicht erhört worden ist mit diesem seinem Gebet? Aber nein, das ist unmöglich. Wo ist aber dann die Gebetserhörung zu finden, wenn wir die herrlichen Worte hören, die Worte aus Jesu Mund im Gebet zum Vater in Johannes 17 ab Vers 14: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wie also nimmt unser Herz diese Worte auf, dieses Gebet vom Sohn, dem Ebenbild des Allerhöchsten, zu seinem heiligen Vater? Ich bitte, dass sie alle eins seien. Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Was ich nicht verstehe bei dem Leid, durch das die Christen gehen müssen, einzelne, viele, was ich nicht verstehe, ist dieses fatale Gegeneinander unter Gläubigen, dieses Beißen und Fressen eines Bruders, der zu Christus gekommen ist, oder eines Menschen, der zu ihm kommen will oder zu ihm umkehren will. Nein, das verstehe ich nicht. Ich weiß von einem Bruder, der das Evangelium recht und sehr praktisch verkündigt und der die Brüder so regelrecht stärkt auf Christus hin, der aber von vielen immer wieder diffamiert und verachtet wird. Er selber hängt mehr am Herrn denn je und der Herr hat ihn sich sozusagen zur Brust genommen und ihm zwei göttliche Worte beschert für seinen schönen Dienst. Wir alle kennen sie. Sie lauten: Du aber. Dieses Du aber ist ihm zur gesegneten Schiene geworden auf seinem einsamen Weg, der Christus allein ist, sein Heiland und Erlöser. Und solche Spezialisten sendet der Herr, so wie ihn der Vater gesandt hat, zu uns Sündern. Auch ich persönlich habe im Leben, schon im Arbeits-, aber vor allem im geistlichen Leben, immer diejenigen am meisten geschätzt, die man überall hinschicken kann, weil sie ihre Sendung unter allen Bedingungen recht ausführen. Und das sind jene, die nichts gelten vor sich selbst, die Nichtigen, die Törichten, die Schwachen in Christus. Mit vielen negativen Attributen beworfen leben solche oft am Rand der offiziellen christlichen Gesellschaft unter manchen geistlichen Ginsterbüschen verborgen wegen der internen Verfolgungen und der vielen Anfechtungen. Aber gerade jene sind Brüder, die von Gott gesendet werden, weil an ihnen gefunden ist, dass sie treu sind. Und die stärken auch ihre Brüder, weil sie selber nichts von sich selber mehr halten, nur mehr Christus verkündigen und andere so zum Meister führen und stärken. Im Ernst, ich kenne nicht nur den einen, ich kenne mehrere solche treue Brüder, die zwar von anderen verachtet werden, die alle aber Trost gefunden haben in besonders geschenkten Worten Gottes, mit denen ihr Herz beschirmt bleibt vor den Nachstellungen, die die Schlange auf dem Felsen anzustellen imstande ist. Wenn du so einem aus der untersten erlösten Schicht Jesu begegnest, dann siehst du, wo die Basis der Einheit in Jesus für uns gegeben ist und wie ihre Hinweise zum Balsam für ein geschlagenes Herz und einen gedemütigten Geist dienen. Denn solche können nur mehr den verkündigen, der der Einzige ist und dessen Name der Einzige ist, Jesus. So sollen die Brüder gestärkt werden, so. Wir werden uns angesichts der kommenden seelischen Not in dieser Zeit, wo die Liebe in vielen erkaltet, vom Herrn das eine erbitten und geben lassen müssen, die Liebe, die sich der Wahrheit erfreut, nicht Liebe, wie der Mensch sie kennt und sucht, sondern das, was wir einst unwissende Sünder bei Jesus gefunden haben, seine Liebe, die sich an der Wahrheit erfreut, damit wir einander begegnen können, so wie der Herr uns begegnet. Die müssen wir uns vom Herrn erbeten und erhalten haben. Alles andere verunehrt den Herrn, schadet den Brüdern und führt uns ins Gericht. Es ist etwas Schönes, etwas Wunderbares um eine Gemeinschaft, die allein Christus zum Mittelpunkt hat, wo alles Eigene, alles Menschliche am Kreuz im Tod gehalten wird, und wo wir den anderen stets höher achten als uns selbst, wo Gläubige zurücktreten, damit die Brüder wachsen können zum Haupt hin, sein himmlischer Ort auf Erden. Sie ist ein ganz kostbares Gut vor Gott, die erbetene und gegebene Einheit in Christus. Natürlich gehört Psalm 133 hierher, ein Wallfahrtslied von David, ein Lied in der Fremde. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Ja, Zion. Der Schönheit Vollendung, das ist ein Bild auf die herausgerufenen einigen Geliebten in Christus, an denen Gott sein Wohlgefallen hat. Und zum Abschluss noch 1. Johannes 4, 11 bis 13. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Amen.